Thank you. Ich, Carl Philipp Emanuel Bach, Versuch einer Annäherung an das Originalgenie. Eine Sendung des Ensembles Les Fêtes Galantes mit Marc-Philippe Maestre, Sergio Saita und Simon Ayric. Die nächste Sendung der dreiteiligen Reihe hören Sie am 29. November, Sonntagabend um 22 Uhr auf DRS2. Im Anschluss an die Sendung über Carl Philipp Emanuel Bach steht bis um Mitternacht Orchestermusik der Frühklassik auf dem Programm. Werke von Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Schobert, Wolfgang Amadeus Mozart und, soweit die Zeit noch reicht, von Joseph Haydn. Wir beginnen mit dem Oboenkonzert S-Dur Wodgen Verzeichnis 165 von Carl Philipp Emanuel Bach. Dieses Werk ist im Jahr 1765 entstanden. Carl Philipp Emanuel war damals 51-jährig. Die drei Sätze sind überschrieben mit Allegro, Adagio, Manon Troppo und Allegro, Manon Troppo. In unserer Aufnahme mit dem neuen Bachischen Collegium Musicum Leipzig unter der Leitung von Max Pommer spielt Burkhard Glätzner die Solo-Oboe. Thank you.
Wunderbar beziehen kann.
Man hat in der Forschung oft versucht, eine wirkliche, nicht mit Cervantes identische Person hinter dem Namen Alonso Fernández de Avellaneda zu finden. Die Kandidatenliste ist lang. Keine der Hypothesen hat bisher auf die Dauer überzeugen können.
Hören wir, wie sich der von Cervantes erfundene Herausgeber von C vernehmen lässt.
Und zwar im zweiten Teil des ingeniösen Caballero Don Quixote von der Mancha.
Vorrede an den Leser. Hilf Himmel! Mit welcher Ungeduld musst du jetzt, hochedler oder meinetwegen plebejischer Leser, diesen Prolog erwarten? In dem Glauben, darin Rachetaten, Scheltworte und Schmähungen gegenüber dem Verfasser des zweiten Quixote zu finden. Ich meine jenes Quixote, von dem es heißt, er sei in Tordesillas gezeugt und in Tarragona geboren.
Schon bis hierher ist das entlarvend Theatralische dieses Textes C. überdeutlich. Mehr noch im Folgenden.
Aber ich kann dir diese Befriedigung nicht gewähren, denn wiewohl Beleidigungen den Zorn sogar in den demütigsten Herzen zu wecken vermögen, muss diese Regel in den meinigen eine Ausnahme erleiden. Du möchtest wohl, dass ich ihn Esel, Dummkopf, frecher Kerl nenne. Aber das kommt mir nicht in den Sinn. Mag seine Sünde über ihn kommen, mag er auslöffeln, was er sich eingebrockt, mag er sehen, wo er bleibt.
Wer zweifelt hier noch, dass diese edle Schonung, die der Herausgeber C. hier vorgibt, Parodie ist? Man mag den Prolog weiterlesen und beobachten, wie dieser ach so edelmütige Sprecher 4 Seiten lang gegen den Herausgeber von B. vom Leder zieht.
Sollte jemand so naiv sein, hier an wirklichen Zorn des wirklichen Cervantes zu glauben, so mag er folgende Kabaretteinlage in der Widmung zu Text C. beachten. Obgleich nämlich diese Widmung von Cervantes mit vollem Namen unterzeichnet ist, faselt der Sprecher darin von einem Angebot, das ihm der Kaiser von China gemacht habe. Der habe eine Universität zur ausschließlichen Lektüre des Quixote gründen und ihn, Cervantes, zu dessen Rektor machen wollen.
Soweit also die pittoreske Herausgeberpolemik, die allein einer eingehenden Untersuchung und Darstellung wert wäre. Doch wie wird nun das Motiv B im Text C zur irresten Steigerung der Handlungs- und Vermittlungsebene, quasi zur Krönung des dichterischen Kerns von Schein und Sein verwendet? Text C. hat 74 Kapitel. Er berichtet zunächst davon, wie die Helden daheim ihre eigene Wirkung auf die Leser diskutieren. Wir hörten Proben davon. Dann ziehen Don Quixote und Sancho Panza in C8 wieder los, um dem Schriftsteller Stoff zum Schreiben zu liefern, wie es amüsanterweise heißt.
Auch in Text C. zunächst Richtung Saragossa, wie Sanson Carrasco, Lizenziat und neuer Gegenspieler von Don Quixote und Sancho Panza, in C4 rät. Über Toboso und viele abenteuerliche Stationen kommen sie von Kapitel 30 an zu einem Herzogshof, zum Gipfel des Ruhms.
Dort glaubt Don Quixote erstmals wirklich an seine Sendung als Ritter und Sancho bekommt zum Gaudium des Herzogshofes zeitweise eine Statthalterschaft.
Erst in C59 tritt Text B wieder in Erscheinung, dann jedoch für die letzten 15 Kapitel mit außerordentlichem Gewicht.
In einem Gasthof begegnet das Duo 2 Adeligen, die sich über den Quixote B und dessen Wert streiten. Don Quixote mischt sich ein und hält erstmals Text B selbst in der Hand.
Don Quixote nahm es und ohne ein Wort zu entgegnen, begann er es durchzublättern. Nach kurzer Weile gab er es ihm zurück mit den Worten:
In dem Wenigen, was ich hier gesehen, habe ich 3 Dinge gefunden, in denen dieser Schriftsteller Tadel verdient. Das erste sind einige Worte, die ich in der Vorrede gelesen. Das andere, dass die Sprache aragonesisch ist, da er manchmal die Artikel auslässt. Und das dritte, was ihn am meisten als unwissenden Menschen kennzeichnet, dass er in den wichtigsten Punkten der Geschichte irrt und von der Wahrheit abweicht. Denn er sagt dir, die Frau meines Schildknappen Sancho Panza heiße Marie Gutierrez, während sie doch Teresa Panza heißt. Und wer in einem solchen Hauptpunkt irrt, von dem kann man auch wohl besorgen, dass er in allen übrigen Punkten der Geschichte irrt.
Auch Sancho bestätigt, seine Frau heiße Teresa Panza. Tatsache ist jedoch, dass sie zu Beginn von Text A eindeutig Marie Gutierrez genannt wird und am Ende von A ebenso bestimmt Teresa Panza. Der Hauptvorwurf trifft also nicht nur B, sondern schon A. Hier kommen auch erstmals die Vorwürfe, in B werde Sancho primitiver dargestellt als in A und B sei insgesamt albern, schändlich und unzüchtig.
Im Weiteren beschließt Don Quixote, seine Reiseroute zu ändern, um den falschen Quixote ins Unrecht zu setzen. Er reitet also nicht nach Saragossa, sondern nach Barcelona, wo er nach den Abenteuern bei dem Räuberhauptmann Roque Guina, C70, triumphal empfangen wird.
Auch dort kennt man Text B bereits als die falsche Fortsetzung. In einer Druckerei, die Don Quixote besucht, wird zu seinem Ärger Text B gerade gedruckt.
In Barcelona verliert Don Quixote den Kampf gegen den als Mondritter verkleideten Sansón Carrasco und muss der fahrenden Ritterschaft entsagen.
Auf dem Heimweg in sein Dorf wird er wieder an den falschen Quixote erinnert. Alt Isidora, eine Hofdame am Herzogshof, wo er wieder einkehrt, hat davon geträumt, wie die Teufel mit Büchern Pelota spielten, unter anderem eben mit dem Text B, den selbst diese Teufel verfluchten.
Im drittletzten Kapitel, C72, kommt die Begegnung von Text C mit Text B zum außerordentlichen Höhepunkt. Don Alvaro Tarfe, Hauptfigur aus B, tritt in C persönlich auf. Don Quixote erkennt ihn und fragt ihn über den Don Quixote in Text B aus.
Mein Name ist Don Alvaro Tarfe.
Dann sind euer Gnaden gewiss jener Don Alvaro Tarfe, dessen Name gedruckt zu lesen ist im zweiten Teil der Geschichte des Don Quixote von der Mancha, der von einem neuen Schriftsteller in Druck gegeben und ans Licht der Welt gebracht worden ist.
Eben dieser bin ich. Und der erwähnte Don Quixote, die Hauptperson in der besagten Geschichte, war ein sehr guter Freund von mir. Und ich war es, der ihn aus seiner Heimat fortführte oder wenigstens ihn bewog, zu einem Turnier nach Saragossa zu kommen, wohin ich selber reiste. Und wahrlich, wahrlich, ich habe ihm viele Freundschaftsdienste erwiesen und ihn davor bewahrt, dass ihm der Henker den Buckel strich, weil er über alles Maß frech gewesen.
So sagt mir doch auch, Senor Alvaro, gleiche ich irgendwie jenem Don Quixote, von welchem euer Gnaden spricht?
Nein, gewiss nicht. Nicht im geringsten.
Und jener Don Quixote, hatte er einen Schildknappen bei sich namens Sancho Panza?
Allerdings hatte er ihn. Und wiewohl dieser als witziger Spaßmacher galt, so habe ich doch nie einen Witz von ihm gehört, der witzig gewesen wäre.
Das will ich wohl glauben. Denn witzige Späße sind nicht jedermanns Sache. Und jener Sancho, von dem euer Gnaden spricht, Herr Junker, muss ein großer Schurke und zugleich ein Dummkopf und Spitzbube gewesen sein. Denn der wahre Sancho Panza bin ich. Und witzige Einfälle regnet es nur so bei mir. Macht nur einmal die Probe und zieht hinter mir her, wenigstens ein Jahr lang. Und ihr werdet sehen, dass sie mir auf Schritt und Tritt von den Lippen fallen. Und zwar von solcher Art und in solcher Zahl, dass ich, während ich in den meisten Fällen gar nicht weiß, was ich sage, jeden zum Lachen bringe, der mich hört. Und der wahre Don Quixote von der Mancha, der berühmte, der heldenhafte und scharfsinnige, der Verliebte, der Abhelfer aller Ungebühr, der Fürsprecher der Unmündigen und Weisen, der Beschützer der Witwen, der Herzensmörder aller Jungfrauen, der die unvergleichliche Dulcinea von Toboso zur einzigen Gebieterin hat, das ist dieser Herr, der hier vor euren Augen steht und der mein Dienstherr ist. Jedweder andere Don Quixote und jeder andere Sancho Panza ist nichts als Humbug und Spiegelfechterei.
Bei Gott, ich glaube es. Denn in den paar Worten, die ihr gesagt habt, lieber Freund, habt ihr mehr Kurzweiliges vorgebracht als jener andere Sancho Panza in sämtlichen Äußerungen, die ich von ihm gehört, und deren waren gar viele. Er hatte mehr vom Fresser an sich als vom witzigen Spaßmachen und mehr vom Dummkopf als vom kurzweiligen Menschen. Und ich halte es für ausgemacht, dass die Zauberer, die den guten Don Quixote verfolgen, mich mit dem schlechten Don Quixote haben plagen wollen. aber ich weiß eigentlich nicht, was ich sagen soll, denn ich kann es schwören, ich habe ihn zu Toledo im Tollhaus eingesperrt verlassen, wo man ihn heilen will. Und jetzt kommt hier ein anderer Don Quixote zum Vorschein, der gänzlich anders ist als der meinige.
Liebe Zuhörer, ich heiße Sie herzlich willkommen zu unseren religiösen Beiträgen, die wir mit dem Informationsmagazin Lebendige Kirche beginnen. Nach dem Geläute der römisch-katholischen Kirche von Wassen im Kanton Uri folgt eine evangelisch-reformierte Predigt von Pfarrer Matthias Bossart aus Luzern. Die römisch-katholische Predigt hält anschließend dann Xaver Pfister aus Basel. Soweit unsere Hinweise und nun erwartet Sie Alois Grichting zu Informationen aus dem kirchlichen Leben. Lebendige Kirche, ein Informationsmagazin.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Lebendige Kirche bringt in der heutigen Sendung die folgenden Beiträge. Wie glauben die Schweizer? Eine Umfrage. Damit alle an Gott glauben, zum Tag der geistlichen Berufe. Ist Friede ein Traum? Ein Jugendkongress in Zürich. Die Schweizer Illustrierte veröffentlichte in ihrer Osternummer die Ergebnisse einer Umfrage, die ein Luzerner Meinungsforschungsinstitut zur Frage, wer glaubt noch an Gott, gemacht hat. Es wurden 540 systematisch ausgewählte Schweizer im Alter von 15 bis 75 Jahren befragt. Was sie sagten, fasst die Illustrierte wie folgt zusammen. 4 von 5 Schweizern glauben an Gott. 3 von 5 Schweizern glauben an ein Leben nach dem Tode. 3 von 5 Schweizern können sich nicht vorstellen, aus der Kirche auszutreten. Jeder zweite Schweizer betet regelmäßig. 3 von 5 Schweizern finden, Reformierte und Katholiken sollten sich zu einer Kirche zusammenschließen. Neben diesen braven Ergebnissen gibt es aber auch aufmüpfige. 3 von 5 Schweizern halten die Kirche für rückständig und konservativ. 81% der Schweizer finden, auch Frauen sollten zum Priesteramt zugelassen werden. Nur noch 32% halten die Beichte für sinnvoll. Wenn auch solche Schnellumfragen rein statistisch betrachtet nicht über alle Zweifel erhaben sind, so zeigt dieses Beispiel zumindest doch, dass in der Kirche Schweiz manches in Bewegung geraten ist. Die Kirche Schweiz ist eine lebendige Kirche, die nach neuen Horizonten sucht. Alfred Dubach, Leiter des Pastoralsoziologischen Instituts St. Gallen, sagt in der gleichen Nummer der Illustrierten dazu das Folgende. Ein religiöser Bodensatz ist immer vorhanden. Die Frage ist, wie bewusst er wird. Es sind sicher gesellschaftliche Ereignisse vorhanden, die das religiöse Bewusstsein stärker fordern. Ein Beispiel vielleicht waren die Jugendunruhen Anfang der 80er Jahre. Da kamen Ängste, Ohnmacht, Entfremdungseffekte zum Tragen. Da kam die Sehnsucht nach Ganzheit, nach Wärme und Geborgenheit zum Vorschein. Auch das ist religiös. Krise ist vielleicht nicht das richtige Wort. Ich würde von Umbruch sprechen. Eine geschichtliche Epoche der Kirche geht zu Ende. Man sucht nach neuen Formen der Lebensgemeinschaft. Dass es Schwierigkeiten gibt, ist für eine solche Übergangsphase normal. Innerhalb der Kirche wird die Frage nach Selbstverständnis in der Zukunft aber sicher gestellt. Soweit Alfred Dubach. Auch die Kirche Schweiz muss Antworten auf die von den Menschen unserer Zeit gestellten Fragen finden. Dass es nicht aussichtslos ist, auf gültige Antworten zu hoffen, sagen uns die geschichtliche Erfahrung und der Glaube. Heute wird in allen Bistümern der Schweiz der Tag der geistlichen Berufe begangen. Im Gottesdienst und im Gebet, in der Predigt und durch Vorträge und andere Veranstaltungen werden die Christen daran gemahnt, dass die kirchliche Gemeinschaft ohne berufene Diener nicht leben, sich nicht entfalten kann. Der Tag der geistlichen Berufe soll deshalb deutlich machen, dass dieser Dienst von vielen geleistet werden muss. Vom Priester, vom Diakon ebenso wie vom Laientheologen und Pastoralassistenten. Von der Katechetin und vom Katecheten, von der Pfarreisekretärin, vom Sakristan, vom Kirchenmusiker und von der Pfarrhaushälterin. Vom Ordenspriester, vom Ordensbruder und der Ordensschwester. Und dieser Dienst in unseren wohlbestallten Pfarreien ist er ebenso zu erbringen wie in den Missionen, wie in den Basisgemeinden der Dritten Welt. In der Schweiz nimmt sich eine von der Kirche eigens geschaffene Stelle der Förderung kirchlicher Berufe an. Es ist dies die Information kirchlicher Berufe in Zürich, abgekürzt IKB. Die IKB hat unter dem Motto, damit alle an Gott glauben, Anregungen zur Gestaltung des heutigen Tages gegeben. Was ist zur Förderung kirchlicher und insbesondere geistlicher Berufe zu tun? Bruder Roger Schütz aus Tessé sagte auf diese Frage hin zu jungen Kaplänen, die man nach dem Konzil zu Seelsorgern für die geistlichen Berufe ernannt hatte: Ihr braucht nichts Spezielles zu tun, um Berufungen zu fördern. Führt nur junge Leute zum Glauben hin. Das lebendige Glaube.
Секој ден од 15 до 15 часа. И 49 метри.
In einer Aufnahme vom letzten Sonntag brachten wir eine römisch-katholische Predigt. Es sprach Xaver Pfister aus Basel. Den Text dieser Predigt können Sie mit einer Postkarte bestellen bei Katholische Radiopredigt, Postfach 1052 in 1701 Freiburg. Damit sind für heute unsere religiösen Beiträge in deutscher Sprache beendet und ich sage Ihnen auf Wiederhören bis zum nächsten Sonntag. Den Religionsbeitrag in italienischer Sprache hören Sie um 15.30 Uhr.
Radio Svizzera Internazionale, Rete Europea. Diffondiamo sulle frequenze di 3,985, 6,165 e 9,535 MHz. Va ora in onda un programma a carattere religioso.
Ecco la conversazione religiosa Vangelo Oggi.
Non aveva patria.
La quarta domenica di Pasqua è tradizionalmente caratterizzata dalla figura di Cristo Buon Pastore, giornata adatta per riflettere sulla sua chiamata alla vocazione individuale. Papa Paolo VI, fin dal 1964, ne ha fatto la giornata mondiale della vocazione. Da allora i messaggi pontifici hanno sempre sottolineato la necessità delle preghiere perché il Signore ha dato parole per la sua messa. Quest'anno il messaggio è incentrato sul ruolo che la scuola cattolica è chiamata a svolgere in questo campo. In una visione integrale dell'uomo, la scuola cattolica deve aiutare a scegliere una strada corrispondendo alle proprie inclinazioni e doti naturali, sia risposta generosa alla vocazione personale. Naturalmente la vocazione al sacerdozio e alla vita religiosa ha un particolare significato ecclesiale. Un po' ovunque nei paesi d'Occidente si è manifestato un calo di ordinazioni sacerdotali e di professioni religiose dal 1968 al 1982, anno in cui si è manifestata una inversione della tendenza che dura tuttora. Perché questa situazione? Le risposte possono essere diverse e sfumate. probabilmente la più vicina alla realtà è data dal sociologo padre Bulgarassi. Per lui l'ideale del giovane non è più quello sacerdotale, ma semmai quello tradizionale, di una diaconia temporanea ma viva. Anche il giovane di oggi sembra disposto a portare la propria vita solo per ideali forti, religiosamente vissuti. Ne va trascurato il grave fenomeno della secolarizzazione galoppante, che se da una parte erode il numero dei fedeli, dall'altra suscita nei giovani una grande domanda di spiritualità, cui molto spesso non si riesce a dare una risposta adeguata. E quindi è necessario un nuovo modello di pastore. Ed il Papa chiama proprio la scuola cattolica ad assolvere questo compito. Esiste oggi una sfida all'evangelizzazione.
Sie sorgte aber auch dafür, dass während eines ganzen Jahres in den Slums von Manila gratis Milch an 200 Kinder abgegeben und dass in El Dorado in Uruguay Kindern schweizerische Spielsachen geschenkt werden konnten. In ihrer Infobroschüre zum Zürcher Superkongress schreiben die Kinder: Warum sollen wir denken, dass der Friede ein Traum ist und dass es unmöglich ist, eine große Familie zu sein? Wir sind Kinder und Jugendliche aus allen fünf Kontinenten. Was uns verbindet, ist der Wunsch nach Frieden und Einheit unter allen Menschen. Ja, warum soll Friede eigentlich nur ein Traum sein und bleiben? Ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, weiterhin einen schönen Sonntag und für die kommende Woche alles Gute.
Der Beitrag Lebendige Kirche wurde heute redigiert von Alois Grichting. Nach einer kurzen Einleitung läuten für Sie die Glocken der römisch-katholischen Kirche von Wassen im Kanton Uri.
Wassen im Kanton Uri liegt auf einem Geländerücken über dem Reustal. Im Dorf führt eine Abzweigung von der alten Gotthardstraße ins Maiental und über den Sustenpass nach Meiringen. Seit dem Bau der Gotthard-Autobahn fahren täglich Tausende von Automobilisten durch das Reustal. Die wenigsten von ihnen wissen wohl, was es links und rechts der Straße zu entdecken gäbe. Stille Täler, Dörfer, Aussichtspunkte. Durchs Reustal zogen schon im Mittelalter Säumer, Händler und Soldaten auf dem Weg zum Gotthardpass. Ein Stück Dorfgeschichte lebt in einigen der alten Steinhäuser von Wassen weiter. Im Haus zur alten Post zum Beispiel, das früher als Zollstelle diente. Oder im sogenannten Russenhaus, wo General Suwarow übernachtet haben soll, als er ein Heer von 21.000 russischen Soldaten gegen die Franzosen führte. Das Gastgewerbe ist heute noch die Haupteinnahmequelle für die rund 600 Einwohner. Die Landwirtschaft beschränkt sich auf das politisch zu Wassen gehörige Maiental. Ein Großteil der arbeitenden Bevölkerung findet als Pendler im Unterland Arbeit und Verdienst. Bahnreisenden ist das Kirchlein von Wassen ein Begriff, das sich nach jedem Kehrtunnel aus einer anderen Perspektive zeigt. Der aus dem Jahre 1734 stammende Barockbau mit Zwiebelhaube ist dem Kirchen- und Dorfheiligen Gallus geweiht. Das Gotteshaus ist im Innern mit vier Altären und mit reichen Schnitzereien ausgestattet. Die vier Glocken sind auf die Tonfolge Cis, Fis, C und A gestimmt. Auf der kleinsten, der Schutzengelglocke, steht die Inschrift: Gottes Engel mögen uns geleiten. Thank you.
Eben verklang das Geläute der römisch-katholischen Kirche von Wassen im Kanton Uri. Hier ist Schweizer Radio International. In einer Aufnahme vom letzten Sonntag hören Sie nun eine evangelisch-reformierte Predigt gehalten von Pfarrer Matthias Bosshardt aus Luzern.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wahrscheinlich widersprechen sich unsere Gedanken bei der Frage nach dem, was nach dem Tod sein wird. Mir geht es jedenfalls so, auch in meinem Kopf widersprechen sich die Gedanken im Blick auf das, was auf der anderen Seite sein wird oder nicht sein wird. Am heutigen zweiten Sonntag nach Ostern möchte ich ein Streitgespräch über die Auferstehung zum Thema der Predigt machen. Das Streitgespräch zwischen den Sadduzäern und Jesus aus dem 12. Kapitel des Markus-Evangeliums. Die Sadduzäer versuchen den Glauben an ein Leben nach dem Tod als absurd hinzustellen. Sie tun dies mit einer erfundenen Geschichte von 7 Brüdern. Damals war es Gesetz und Brauch, dass der Bruder eines kinderlos verstorbenen Mannes, dessen hinterbliebene Frau heiratete, um für den Verstorbenen doch noch Kinder zu zeugen. In solcher Schwagerehe oder Leviratsehe waren alle 7 Brüder nacheinander mit ein und derselben Frau verheiratet.
Da traten zu Jesus die Sadduzäer, die lehren, es gebe keine Auferstehung. Die fragten ihn und sprachen: Meister, Mose hat uns vorgeschrieben, wenn jemand stirbt und hinterlässt eine Frau, aber keine Kinder, so soll sein Bruder sie zur Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen erwecken. Nun waren 7 Brüder. Der erste nahm eine Frau, der starb und hinterließ keine Kinder. Und der zweite nahm sie und starb und hinterließ auch keine Kinder. Und der dritte ebenso. Und alle 7 hinterließen keine Kinder. Zuletzt nach allen starb die Frau auch. Nun, in der Auferstehung, wenn sie auferstehen, wessen Frau wird sie sein unter ihnen? Denn alle 7 haben sie zur Frau gehabt. Da sprach Jesus zu ihnen: Ist's nicht so, ihr irrt, weil ihr weder die Schrift kennt, noch die Kraft Gottes. Wenn sie von den Toten auferstehen werden, so werden sie weder heiraten, noch sich heiraten lassen, sondern sie sind wie die Engel im Himmel. Aber von den Toten, dass sie auferstehen, habt ihr nicht gelesen im Buch des Mose bei dem Dornbusch, wie Gott zu ihm sagte und sprach: Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Ihr irrt.
Wenn man dieses Streitgespräch mit anhört, ist man zuerst gespannt, doch am Ende nicht ganz befriedigt. Die Absicht der Sadduzäer ist klar. Sie erwarten gar keine Lösung, belächeln den Auferstehungsglauben und wollen möglichst ironisch zeigen, in was für Ungereimtheiten ein nach dem Tode weitergehendes Leben hineinführen müsste. Es käme ja zur Vielmännerei. Was für ein Gräuel. Wie tritt Jesus dem entgegen? Es ist eigentlich auffällig, wie wenig Konkretes, wie wenig Genaues, Klares, Informatives Jesus zur Antwort gibt. Wenn die Toten auferstehen, so werden sie weder heiraten, noch sich heiraten lassen, sondern sie sind wie die Engel im Himmel. Aber was sind Engel im Himmel? Die Erklärung erklärt uns wenig. Der Vergleich vergleicht etwas, was wir gar nicht vergleichen können, denn wir wissen ja auch nicht, was Engel sind. Wie und wo? Die Vorstellung von dem, was nach dem Tod kommt, ist gar nicht recht mit festem Stoff auszufüllen. Eigentlich würden wir von Jesus mehr Aufklärung wünschen. Man würde erwarten, dass in diesem Streitgespräch die Sadduzäer zuerst eine falsche Auskunft geben, Jesus dann eine richtige Auskunft über das Jenseits. Wenn man aber eine solche klare Information, eine Darstellung und Voraussage über den Zustand nach dem Tod möchte, gibt dieser Bibeltext eigentlich wenig her. Damit sind wir, liebe Hörerinnen und Hörer, beim entscheidenden Punkt. Sehen wir doch, was für Jesus in diesem Gespräch das Strittige ist. Das Strittige ist für ihn gar nicht das Jenseits. Das Jenseits an und für sich steht für ihn nicht im Vordergrund. Ihm ist nicht daran gelegen, das Jenseits auszumalen. Er will die Frage nach dem ewigen Leben nicht separat behandeln. Er will sie nicht abtrennen von der Frage nach Gott. Gewissheit im Blick auf das ewige Leben erwächst einzig und allein aus Gott. Und zwar hier und heute, vor dem Tod, in diesem Leben.
Jesus antwortete ihnen, ihr irrt, weil ihr weder die Schrift kennt, noch die Kraft Gottes. Habt ihr nicht im Buch des Mose beim Schriftwort vom Dornbusch gelesen, wie Gott zu ihnen gesagt hat, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs? So ist Gott nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden.
Es ist, wie wenn Jesus in dieser Jenseitsfrage zuerst einmal den unnötigen Ballast abwerfen würde. Es sind ja meistens menschliche Wunschvorstellungen, irdische Lieblingsvorstellungen, die wir aufs Jenseits übertragen. Je nach Kultur und Zeit hat man sich das Jenseits massiv als genussreiches Paradies oder philosophisch vergeistigt als Allseele vorgestellt. In Israel, wo der Kindersegen als höchstes Glück galt, dachte man, in der künftigen Welt könne eine Frau jeden Tag ein Kind gebären und alle Frommen würden dort erblühen und glücklich sein und 1000 Kinder haben. Vorstellungen der ewigen Seligkeit sind verschieden und sie haben als Bilder und Vergleiche ihr Recht. Die himmlische Stadt, das Hochzeitsmahl, das Licht, die ewige Ruhe, der Lobgesang der Engel. Doch sind dies alles Bilder, Vergleiche. Das entscheidende Schlüsselwort aber, etwa bei Paulus, heißt Verwandlung. Es wird alles ganz anders sein, in der Tat ein himmelweiter Unterschied zum Leben hier bestehen. Auch unser Ich wird verwandelt sein. Weil wir dies alles nicht in unseren Verstand unterbringen können und weil wir, wenn wir hier Jesus folgen, auch gar nicht Spekulationen über jene Welt anstellen sollen, tun wir gut daran, uns Zurückhaltung aufzuerlegen. Die Bedingungen werden ganz und gar anders sein. Sparsamkeit und Zurückhaltung sind das Rechte, wo wir von dem reden, worüber wir als Menschen nur unangemessen reden könnten. Die angemessene Antwort Jesu an die Sadduzäer lenkt zurück in diese Welt, in dieses Leben hier. Hier und jetzt kommt es darauf an, lebendig zu sein oder tot. Es ist gar nicht selbstverständlich, dass wir jetzt leben, wirklich leben. Nämlich leben durch Gottes Kraft, lebendig werden durch seinen Anruf. Jesus hört auf, davon zu reden, was nach jener letzten Stunde sein wird, und er macht diese Stunde heute, die Bewährung hier und jetzt, zum Thema. Heute sollen wir Gottes Stimme hören und aus ihr leben, damit der Tod uns lebend finde und das Leben uns nicht tot. Was ist das für ein Gott, von dem Jesus zu den Sadduzäern sagt, ihr kennt seine Kraft nicht? Was ist das für ein Gott, bei dem zuerst gar nicht die Frage ist, wie es nachher weitergehen wird, sondern wie es jetzt anders wird? Jesus gebraucht das Wort Gott in seiner Antwort an die Sadduzäer gleich mehrere Male nacheinander, jedoch nie im allgemeinen, abstrakten Sinn. Kein x-beliebiger Gott also, der irgendwie über allem schwebt, sondern ein Gott, der Menschen aus Fleisch und Blut herausruft, herauslockt und ihnen vorangeht. Einer, der Gemeinschaft stiftet. Einer, der du sagt. Ein Gott, der in uns vergänglichen Menschen sein Du sucht. Ich bin mit dir. Ich gehe mit dir durch die Wüste. Ich behüte dich, wenn du ausgesetzt bist der Angst und dem Mangel, dem Hunger und dem Durst. Wohin dein Weg auch führt, ich verlasse dich nicht. Fürchte dich nicht, ich bin dein Schild. Ich vergesse dich nicht, so wie eine Mutter nie ihr Kind irgendwo liegen lässt und vergisst. Ich habe dich eingezeichnet in meine Hände, du bist eintätowiert in meine Haut. Nach Jesu Überzeugung ist in einer solchen Haltung Gott in seinem Element. Nicht zuerst um die letzten Dinge, dort und dann geht es ihm, sondern hier und jetzt um meine kleinen und großen Menschendinge. Aber auch um unsere Zuwendung zu ihm hier und jetzt. Die kommende Welt kann darauf ganz in den Hintergrund treten. In den Erzählungen der Chassidim findet sich dafür ein Beispiel. Es wird vom Rabbi Israel ben Eliezer Folgendes überliefert.
Einmal war dem Baal Shem der Sinn so gesunken, dass ihm schien, er könne keinen Anteil an der kommenden Welt haben. Da sprach er zu sich: Wenn ich Gott liebe, was brauche ich da eine kommende Welt?
Im Gespräch mit den Sadduzäern hat Jesus offenbar sehr schnell die Lust verloren, davon zu reden, was auf der anderen Seite, in der kommenden Welt, sein wird. Er geht auf die Geschichte mit den 7 Brüdern nicht weiter ein. Eine andere Situation nennt er beim Namen. Ihr kennt doch die Geschichte von Mose beim brennenden Busch. Gott sah, wie Mose auf den Busch zuging, und er rief ihn an. Mose, Mose. Er antwortete: Hier bin ich. Danach sprach Gott: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Der Gott Jesu ist nicht nur ein Gott der letzten Dinge. In den schwersten, vordringlichsten Fragen hier auf Erden will er seinen Menschen nahe sein. Zuerst sollen wir hier, in diesem Leben, lieben, hoffen und lebendig sein. Das Zeitliche sollen wir bestehen und auch verändern. Aus Gottes Kraft, das Zeitliche sollen wir segnen. Segen aber meint immer eine verändernde Kraft. Jesus verwirft die Spekulation, dass es nach dem Tod irgendwie gleich weitergehe und setzt sich dafür ein, dass es schon vor dem Tod anders werde.
Blicken wir noch einmal auf die Teilnehmer an diesem Streitgespräch, auf die Sadduzäer. Sie waren damals nicht irgendein Grüppchen, sondern die adelige Oberschicht, Mitglieder aus vornehmen, reichen Familien. Sie hatten viel Macht inne. Fast ununterbrochen stellten sie die hohen Priester. Das war das höchste religiöse und politische Amt. Sie regierten und profitierten im religiösen Bereich des Tempels, lavierten geschickt zwischen den Machtgruppen und arrangierten sich auch mit den Römern der Besatzungsmacht. Sehr vieles spricht dafür, dass hauptsächlich die Sadduzäer ein Interesse daran hatten, dass Jesus zum Tode verurteilt wurde.
Die Sadduzäer operieren mit dem Tod. denn sie wollen, dass alles beim Alten bleibt. Sie sind auch heute nicht irgendein Grüppchen. Ich denke, dass auch wir oft zu den Sadduzäern gehören, so oft es auch uns nur noch darum geht, dass der Betrieb funktioniert.